9.3. Was bedeutet finanzielle Freiheit für dich? Wir haben jetzt so viel von finanzieller Freiheit gesprochen. Doch du fragst dich vielleicht, was bedeutet das eigentlich für mich? Die kurze Antwort darauf lautet, es bedeutet für jeden etwas anderes. Wie bereits erwähnt, wird wahre finanzielle Freiheit in Zeit gemessen. Nichtsdestotrotz besteht in unserer Gesellschaft eine starke Verbindung zwischen Zeit und Geld, wenn man weiß, wie man damit umgeht. Viele Menschen sind ihr ganzes Leben lang davon getrieben, mehr Geld zu verdienen, um sich einen besseren Lebensstandard zu ermöglichen. Um dann wieder mehr Geld verdienen zu müssen, damit sie sich noch mehr leisten können. Das Problem dabei ist, dass es ein endloser Kreislauf ist, in dem Träume regelmäßig ans Ende des Lebens verschoben werden. Weil die Menschen ihr ganzes Leben lang einer Karotte nachjagen, die sie niemals bekommen werden. Die Autos werden teurer, die Häuser werden größer, die Urlaube exklusiver. Die Gehälter steigen zwar im Laufe der Zeit, aber mit ihnen wachsen auch die Verpflichtungen und in Wahrheit besteht zwischen einem durchschnittlichen Arbeiter und einem Top-Manager häufig kein großer Unterschied. Außer, dass der eine einen exklusiveren Lebensstil pflegt als der andere. Denn beide haben ihr monatliches Einkommen mit diversen Ausgaben und Verpflichtungen maximal belastet. Und sollte der Geldhahn nächstes Monat versiegen, stehen beide auf der Straße, weil sie ihre Schulden nicht mehr bezahlen können. Deshalb muss dir erstmal klar werden, egal wie viel du verdienst, es wird nie genug sein, wenn du immer alles ausgibst. Es macht keinen Unterschied, ob du 1.000, 3.000 oder 10.000 Euro im Monat auf dein Konto überwiesen bekommst. Wenn du es mit beiden Händen zum Fenster hinauswirfst, wird es niemals genug sein. So banal es auch klingt, der erste Schritt in Richtung deiner finanziellen Freiheit besteht darin, dir bewusst zu machen, dass in erster Linie deine Ausgaben darüber bestimmen, wie frei und flexibel du dein Leben leben kannst. Nun, da dir klar ist, dass die Kosten der entscheidende Faktor sind, musst du dir zunächst einmal deiner Ausgaben bewusst werden. Idealerweise verbindest du dein Online-Banking mit einem Haushaltsplan. Einen solchen kannst du ganz leicht in einem Tabellenverarbeitungsprogramm deiner Wahl erstellen. Das Ziel ist eine Aufstellung aller Kosten, die dir monatlich, quartalsweise oder jährlich abgezogen werden. Die meisten davon werden vermutlich auf monatlicher Basis bezahlt. Am besten teilst du die Ausgaben in verschiedene Kategorien ein. Kategorie 1 umfasst die großen, fixen Ausgaben wie Miete, Strom, Gas, Wasser, Heizung, Versicherungen und Kreditraten. Kategorie 2 betrifft sämtliche semi-fixe Ausgaben, also Abos, Gym-Mitgliedschaften, Leasingraten, TV-Gebühren sowie Internet- und Mobilfunktarife. Kategorie 3 enthält variable Kosten für Lebensmittel, Haushaltswaren, Kosmetikprodukte, Kleidung, Bücher, Restaurantbesuche und Transportkosten, wie für Taxifahrten oder Benzin. Kategorie 4 umfasst schließlich größere Ausgaben, die unregelmäßig, aber mehrfach im Jahr anfallen, wie Urlaube, Smartphones, Laptops, Fernseher, Möbel oder Autoreparaturen. Hast du die Übersicht vor dir, kannst du jetzt dein frei verfügbares Kapital ermitteln, indem du von deinem Nettoeinkommen deine Fixkosten und die Semi-Fixkosten abziehst. Der Betrag, der überbleibt, repräsentiert dein frei verfügbares Kapital, von dem du die variablen Kosten bezahlen kannst. Wenn du diese Übung gemacht hast, dann sollte auch klar sein, warum am Ende des Geldes stets noch so viel Monat übrig ist. Weil du 2/3 deines Gehalts für fixe und semi-fixe Kosten bereitstellen musst und den Rest unkontrolliert ausgibst. Deshalb ist es ratsam, die Fixkosten und die semi-fixen Kosten Position für Position durchzugehen und zu überlegen, ob du noch an einzelnen Schrauben drehen kannst. Hier ein paar Beispiele. TV und Kabelfernsehen. Brauchst du tatsächlich 160 verschiedene Fernsehsender in unzähligen Sprachen mit sämtlichen Sportkanälen live zu jeder Uhrzeit? Der durchschnittliche Deutsche verbringt im Schnitt ca. 220 Minuten pro Tag vor dem Fernseher. Das sind 3,5 Stunden pro Tag. Überleg dir mal, was du in dieser Zeit alles machen könntest. Du könntest studieren, Sport machen, kochen, dich mit deiner Ernährung beschäftigen. Kurz gesagt, du könntest all das tun, für das die meisten Menschen behaupten, keine Zeit zu haben. Kein Wunder. Sie sitzen vor dem Fernseher und bezahlen dafür auch noch ein kleines Vermögen. Denk mal drüber nach, den Fernseher ganz wegzulassen. Du erhältst unzählige Stunden von deinem Leben zurück. Hast du keinen riesigen schwarzen Bildschirm in deinem Wohnzimmer stehen und sparst auch noch jeden Monat eine Menge Geld. Auf das Jahr gerechnet sind das gleich ein paar hundert Euro. Diverse Streamingdienste, die auch auf dem Laptop oder Tablet genutzt werden können, gibt es ja bekanntlich bereits ab 10 Euro pro Monat. Das Auto. Ich weiß, das Auto ist ein heikles und emotionales Thema. Und genau deshalb ist es so wichtig, sich darüber reflektiert Gedanken zu machen. Das eigene Auto hat natürlich immer diesen Flair von Unabhängigkeit, Individualität und Freiheit. Doch darüber solltest du noch einmal kritisch nachdenken. Wie viel Unabhängigkeit in Form von Mobilität gibt dir dein eigenes Auto wirklich? Wie viele Abhängigkeiten schafft es im Gegenzug durch finanzielle Verpflichtungen, Reparaturen und Parkplatzsorgen? Wie viel Individualität verleiht dir dein eigener Wagen, wenn du dann doch 10-mal am Tag dasselbe Auto vorbeifahren siehst? Schenkt dir dein eigenes Auto wirklich eine gewisse Freiheit? Oder beschränkt es dich eigentlich auf nur eine Möglichkeit des Transports, wenn du sonst zwischen U-Bahn, Bus, Zug, Taxi, Carsharing oder dem Fahrrad wählen könntest? Natürlich gibt es Menschen, die auf das Auto angewiesen sind, um zur Arbeit zu kommen oder ihre Einkäufe zu erledigen. Allerdings solltest du dich ehrlich fragen, ob du wirklich zu diesen Menschen gehörst. Der Großteil der Menschen, die in der Stadt leben, sind definitiv nicht auf ein eigenes Auto angewiesen. Abgesehen davon hat es wesentlich mehr Charme, eine Stadt zu Fuß mit dem Fahrrad oder den öffentlichen Verkehrsmitteln zu erkunden, als mit dem Auto. Der eigene Wagen ist in den meisten Fällen tatsächlich einer der schlechtesten Käufe, die man tätigen kann. Ein Neuwagen verliert innerhalb der ersten 4 Jahre bis zu 50% an Wert. Das bedeutet, hast du deinen Wagen für etwa 30.000 Euro gekauft, ist er nach 4 Jahren nur noch 15.000 Euro wert. Die wenigsten Menschen können sich ein Auto tatsächlich leisten und nehmen deshalb für den Kauf einen Kredit auf oder leasen den Wagen. Sie zahlen dann also auch noch Zinsen für einen Gegenstand, der kontinuierlich an Wert verliert. Neben den hohen Anschaffungskosten werden sie mit hohen Versicherungsprämien belastet. Und bedacht werden müssen natürlich auch die Nebenkosten für den Treibstoff, Reparaturen, Serviceüberprüfungen, Autobahngebühren, Strafzettel, Winter- bzw. Sommerreifen und deren Lagerung, Parkscheine oder Parkgaragen, sowie die regelmäßige Pflege und Reinigung des Wagens. Diese Nebenkosten werden häufig nicht bei der Berechnung der Gesamtjahreskosten eines Autos berücksichtigt. Wie du siehst, stellt ein Auto einen exorbitanten Kostenfaktor dar. Verzichtest du darauf, kannst du bis zu mehrere tausend Euro pro Jahr einsparen. Versicherungen. Bei Versicherungen gehe ich nach dem Ansatz, so wenig wie möglich, so viel wie nötig vor. Der beste Rat, den ich dir geben kann, ist der, einen richtig guten Versicherungsberater zu finden, dem du vertraust und nur Verträge abzuschließen, die du auch verstehst. Eine Versicherung ist am Ende des Tages eine Wette, bei der du hoffst zu verlieren. Nehmen wir die klassischen Lebensversicherungen in Betracht. Du bezahlst einen gewissen Betrag pro Monat, damit deine Liebsten im schlimmsten Fall, nämlich im Fall deines Todes, finanziell abgesichert sind. Das bedeutet, du möchtest nicht, dass dieser Fall jemals eintritt. Viele Menschen nutzen die klassische Lebensversicherung als Sparform. Einerseits deshalb, weil es wahrscheinlich die Eltern ebenso gehandhabt haben und andererseits, weil ihnen die finanzielle Intelligenz fehlt und solche Produkte oft eine Kapitalgarantie bieten. Diese Garantiezusage lockt jedoch mit einer falschen Sicherheit. Denn wenn du in eine Versicherung über einen Zeitraum von 20 Jahren regelmäßig einzahlst und anschließend nur eben diesen Betrag zurückerhältst, hast du durch die Inflation sogar Geld verloren. Aber dazu später mehr. Rentenversicherungen sind ein ähnlich heikles Thema. Ich sage natürlich nicht, dass du nicht vorsorgen oder sparen solltest. Die Frage, die sich stellt, lautet jedoch, warum willst du die Kontrolle über dein Geld an jemand anderen abgeben? Dein Kapital ist oftmals mehrere Jahrzehnte lang oder sogar bis zur Rente gebunden. Die Produkte sind teilweise intransparent und erzielen erst nach 10 bis 15 Jahren eine positive Rendite. Zu guter Letzt sollte man im Hinterkopf behalten, dass der Service ebenfalls etwas kostet und die Rentenversicherungsgesellschaften ebenso daran verdienen müssen. Versicherungen sollten deshalb meiner Meinung nach nur abgeschlossen werden, um einen existenziell bedrohlichen Schaden zu vermeiden, der beispielsweise einen Privatkonkurs auslösen könnte. Überleg dir deshalb genau, ob du dein hart erarbeitetes Geld an diverse Versicherungen binden möchtest, welche von ihnen du wirklich benötigst und ob es teilweise nicht klüger wäre, stattdessen selbst vorzusorgen. Abo-Dienste und Mitgliedschaften. Ein Klassiker unter den Kapitalräubern. Die kleineren oder teilweise auch größeren Beträge, die monatlich abgebucht werden und deshalb nicht wirklich auffallen. Wer kennt es nicht? Die Mitgliedschaft im Fitnessclub, der Streamingdienst, Abos für diverse Zeitschriften und Zeitungen, regelmäßige Lieferungen von Kosmetik oder Smartphones im Abo-Modell. Die meisten Abo-Angebote locken mit zwei Argumenten. Entweder sie geben an, einen Mehrwert zu liefern, oder sie bedeuten für dich eine vermeintliche Ersparnis. Die Frage ist jedoch, ist das tatsächlich so? Wenn du Monat für Monat deine Gym-Mitgliedschaft bezahlst, aber nie hingehst, fällt der Mehrwert schon mal weg. Es wäre wahrscheinlich günstiger für dich, wenn du dir für deine seltenen Besuche Tageskarten besorgst. Ein sehr gutes Beispiel ist auch das Smartphone im Abo-Modell oder der Ratenzahlung. Klar, 1000 Euro oder mehr sind viel Geld. Deshalb finanzieren viele Leute ihr Smartphone via Ratenzahlung oder kaufen es innerhalb eines Abo-Modells. Beide Möglichkeiten bieten eine angenehme monatliche Zahlung eines relativ kleinen Betrags. Doch gerade hier ist es wichtig, wieder die Gesamtkosten zu betrachten. In der Ratenzahlung verstecken sich oft Zinsen, durch die das neue Smartphone statt 1000 Euro dann vielleicht 1100 Euro kostet. Darauf gehe ich im Kapitel Gute Schulden, schlechte Schulden noch genauer ein. Die Abo-Modelle diverser Mobilfunkanbieter sind zudem häufig an den teuersten Mobilfunktarif geknüpft, auch wenn dieser nicht benötigt wird. Variable Kosten. Ein Punkt, der gerne übersehen wird, sind die variablen Ausgaben. Hierunter fällt alles, was nicht automatisch von deinem Konto abgebucht wird. Damit meine ich beispielsweise Haushaltsgegenstände, Lebensmittel, Klamotten, Restaurant- oder Kinobesuche und Kosmetik. An dieser Stelle folgt keine Aufforderung, dass du ausschließlich zu Hause kochen und es selbst die Haare schneiden solltest oder nicht mehr ins Kino gehen darfst. Wie gesagt, bin ich der Meinung, du solltest das Leben genießen. Und jeder muss für sich selbst entscheiden, was ihm oder ihr diverse Genussmittel, Kosmetikanwendungen oder regelmäßiges Shopping wert sind. Doch gerade bei den Leuten, die am Anfang ihrer finanziellen Reise stehen, höre ich immer wieder folgende Aussage. Ich würde mir ja gerne etwas zur Seite legen, aber mir bleibt am Ende des Monats einfach nichts übrig. Dazu kann ich nur Folgendes vorschlagen. Wenn es dir wirklich wichtig ist und du damit anfangen möchtest, dein Leben selbst in die Hand zu nehmen, dann fange an, die Verantwortung für deine finanzielle Zukunft zu tragen. Lege dir gleich am ersten Tag des Monats deine Zielsumme zur Seite und mach dir dann Gedanken darüber, wie du über die Runden kommst. Ich wette, du wirst einen Weg finden. Und als positiven Nebeneffekt wirst du vielleicht weniger Geld für Zigaretten, Energydrinks, Coffee to go oder Gelnägel ausgeben. Nun, da du deinen Haushaltsplan zusammengestellt hast und deine monatlichen Ausgaben kennst, solltest du dir überlegen, an welchen Schrauben du drehen kannst, um dein Sparziel bzw. deine Investitionsquote zu erhöhen. Damit hast du den ersten Schritt in Richtung deiner finanziellen Freiheit gemacht. Zusammenfassung. Deine Ausgaben bestimmen darüber, wie frei und flexibel du dein Leben leben kannst. Führe einen Haushaltsplan. Versicherungen sind eine Wette, die du zu verlieren hoffst. Tausche deinen Fernseher gegen Lebenszeit ein. Ein Auto ist das schlechteste Investment, das man sich vorstellen kann. Priorisiere dein Spar- bzw. Investitionsziel gegenüber dem Konsum.